Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Leben in Resonanz. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch diesmal mit dabei seid. Heute zum Thema:
Wann fliege ich auf? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es geht ums Imposter-Syndrom oder auch um das Hochstapler-Syndrom. Bitte, lieber Stefan, kannst du uns mal kurz definieren, was damit überhaupt gemeint ist?
Ja, also das Hochstapler-Syndrom, wie es so schön heißt, haben Menschen, die Angst haben, aufgedeckt zu werden, weil sie glauben, dass sie sich wie Hochstapler benehmen, dass ihre Erfolge nur auf Glück beruhen oder auf Zufällen beruhen oder äußeren Umständen. Der Punkt ist der, es ist ein Syndrom und es haben Menschen, die sehr gut sind in Dingen, die sehr viele Erfolge haben, die nur Angst haben, man kommt drauf, dass es nicht so ist.
Mhm, da gibt es ja auch eine interessante Studie von der Stanford University. Da hat man Beginnenden, also im ersten Jahr Studierende untersucht und im Hörsaal, man ist reingegangen und hat gesagt, uns ist leider Gottes ein Fehler passiert. Wir haben bei den Aufnahmetests 2 Leute versehentlich durchgelassen, die eigentlich von der Punkteanzahl nicht durchgelassen werden hätten dürfen. So mucksmäuschenstill wird berichtet, war es vorher nie und ist es nachher nie bei den Studienlehrgängen. Warum? Weil jeder Angst hat oder fast jeder, dass er oder sie diejenige ist, die zu Unrecht auf die Uni zugelassen wurde.
Wahnsinn.
Ja, ist schon arg, oder? Mhm. Kennst du diese Angst, nicht genug zu sein und eigentlich nominiert zu sein für etwas, was du von dir aus dir gar nicht zutrauen würdest? Aber ja, offensichtlich andere schon, weil sie die sonst nicht gefragt hätten, für, weiß ich nicht, zu sprechen, den Auftrag zu machen oder Sonstiges. Kennst du das?
Ich habe mich natürlich mit der Frage im Vorfeld beschäftigt und ich habe auch ein bisschen gegoogelt und bin da auf Zahlenmaterial, komme gleich auf deine Frage zurück, auf Zahlenmaterial gestoßen, dass 70% in Österreich angeben, zumindest einmal im Leben das gehabt zu haben.
Ja.
Das heißt, einmal sich relativ sicher zu sein, das war jetzt nur ein Zufall, warum sie dort gelandet sind.
Oder
ein
Missverständnis.
Oder ein Missverständnis. Und wir haben jetzt 35-jähriges Klassenjubiläum und ich bin viele Jahre neben demselben Banknachbarn gesessen und jetzt glaube ich, nach 35 Jahren ist eh verjährt, kann ich sagen, dass der mir öfter mal so weitergeholfen hat, kann man sagen.
Ich glaube, du, deine Matura wird dir nicht mehr aberkannt.
Und das ist irgendwie lustig, weil ich mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, bedanke ich mich, dass er mir so geholfen hat und er hat gesagt, das ist ein Blödsinn, du hättest es sonst schon auch geschafft. Und ich sage, bitte nie. Und wenn das Imposter ist, dann kenne ich das auch.
Das ist es nicht, weil da hast du ja das nicht gekonnt und es war allen klar, zumindest deinem Kollegen, und er hat da geholfen. Ich würde mal sagen, das ist einfach durch die Schuljahre kommen.
Schon was gelernt.
Also vielleicht ist es ja auch etwas, was wirklich mehr Frauen betrifft, weil ich kenne das schon und ich kenne es auch von meinen Klientinnen.
Ja.
Ich habe einmal eine Klientin gehabt, eine super smarte Frau, die nominiert worden ist und sich dann auch beworben hat auf eine Geschäftsführerinnenstelle, hat aber schon lange gezögert, ob sie sich überhaupt bewerben soll. Und dann ist sie bei mir gesessen und hat gesagt, Doris, die ich da führen muss, sind lauter Wissenschaftler. Viele davon sind älter, sie sind berufserfahrener als ich. Ich glaube, ich kann das nicht. Und dann haben wir gearbeitet und sie ist dann nach der zweiten, dritten Stunde gekommen, freudestrahlend, und hat gesagt, ich weiß, ich bewerbe mich jetzt doch und ich weiß, dass ich das kann. Und ich war dann natürlich sehr überrascht und habe mir gedacht, na, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und sie hat gesagt, ich habe einen alten Studienkollegen getroffen bei einer Netzwerkveranstaltung und der war Geschäftsführer eines großen Unternehmens. Und sie sind ins Reden gekommen und sie hat so gesagt, du, hast du dir jemals gedacht, weil das war wirklich ein großer Job, hast du dir jemals die Frage gestellt, ob du dem gewachsen bist. Und dann hat sie gesagt, und dann, Doris, hat der geschaut, der hat mich angesehen und ich habe gemerkt, der hat keine Ahnung, wovon ich jetzt spreche. Was könnte ich meinen? Natürlich ist er für den Job geeignet, natürlich ist er der Beste. Und dann hat sie gesagt, dieser Blick hat mich geheilt. Dieser Blick hat mich geheilt, weil ich nämlich wusste und den ja schon lange kenne, was das für Pfeifen, also ich sage es jetzt so, wie sie es gesagt hat, im Studium war. Und dass eigentlich keiner mit ihm in irgendeiner Gruppenarbeit sein wollte, weil er einfach nichts weitergebracht hat. Das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass wir uns da ein Stückchen abschneiden. Ich sage jetzt wir und ich sage es jetzt einmal ganz bewusst, wir Frauen. Weil wir haben ja vorher so kurz gesprochen, wie ihr merkt, wir reden immer kurz vorher drüber und ich nehme dann meistens darauf Bezug, damit du dich auch auskennst. Aber dass wir gesagt haben, naja, so ein bisschen ist es schon ein Mann-Frau-Thema, auch mit der Sozialisation, dass Frauen doch die Tendenz haben, ihre eigenen Erfolge als Zufall zu bewerten und die eigenen Misserfolge auf sich persönlich zurückzuführen. Kannst du das bestätigen, auch in deiner Coaching-Praxis, dass es da sehr wohl auch einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen?
Den kann ich, also ich würde das so sagen, dass das meiner Erfahrung entspricht. Ich kenne keine absoluten Zahlen. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass in Bewerbungsverfahren Männer tendenziell schneller sagen, sie können was und sich dann überlegen, naja, das lerne ich dann.
Genau.
Und Frauen tendenziell eher sich überlegen, kann ich das, bevor sie Ja sagen.
Genau.
Und
ja. Ich gebe das auch immer mit. Ich sage immer, wenn gefragt wird, dann aufzeigen. Mhm. Na, also wenn du jetzt überlegst, kann ich das, dann zeigt wer andere auf. Weil ich erlebe schon sehr oft, dass sich Menschen ja dann total ärgern drüber, dass sie selber nicht aufgezeigt haben, weil jetzt jemand aufzeigt, der in ihren Augen gar nicht besser ist als sie oder er. Mhm. Und dann aber den Job, den Zuschlag, den was immer bekommen und oft einmal erfolgreicher sind. Die Wissenschaft zeigt auch, dass es einen Effekt gibt und das ist der, ich habe es mir aufgeschrieben, Dunning-Kruger-Effekt, dass nämlich Menschen, die in etwas nicht kompetent sind, sich oft chronisch überschätzen. Warum? Weil sie gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen. Und Menschen, die sehr reflektiert sind, eben wie du schon vorher gesagt hast, die sehr kompetent sind, die aber durch das, dass sie sehr kompetent sind, auch wissen, dass es trotzdem noch viel, viel mehr zu wissen gäbe, über ihr Fachgebiet auch, sind tendenziell bescheidener. Und da tut es natürlich schon sehr weh, wenn jemand, der eben diesen Dunning-Kruger-Effekt, der den hat, ne, wenn man sagt, okay, ja, der schreit einmal ja, hat keine Ahnung, wie das geht, läuft man aber rechts vorbei eigentlich vom Erfolg her, dass man sich da dann schon auch einmal ärgern kann. Und es gibt auch jede Menge Coaches, die sich mittlerweile auf das spezialisiert haben, zu sagen, du hör einmal zu, wenn du dich darüber ärgerst, dass Menschen, die deiner Meinung nach eh wenig zu sagen haben, auf der Bühne stehen, dann wird es Zeit, dass du dich selber hinstellst. Weil das so ein bekannter Effekt ist. Gerade die, die gut ausgebildet sind, gerade die sich lang mit Dingen beschäftigt haben, dann eben eher mehr im Zuschauerinnenraum sind als manchmal auf der Bühne.
Also das gibt es oft auch so im Rahmen von Coaching-Ausbildung oder wenn jemand Coaching werden möchte, dass Leute sagen, sie müssen noch was drauflegen in ihrer Ausbildung. Und unsere Erfahrung, also von Ausbilderseite ist es, boah, die sind schon gut unterwegs und dann wollen die noch einen Kurs und brauchen noch was, was aus meiner Sicht nicht notwendig wäre.
Na, weil das sie auch sicher perfektionistisch ein bisschen sind natürlich oder halt das ganz hohe Erwartungen haben an sich selber auch. Ja.
Und es ist sicher, wenn jemand bei sich bemerkt, dass es einen hohen Grad an Perfektionismus gibt in vielen Dingen, dann ist das mal, würde ich sagen, eine super Fähigkeit, dass man das hat. Und das Lernziel wäre, dass es Freiwilligkeit gibt, wann lege ich einen hohen Grad an Perfektion hin, weil das wichtig ist für die Arbeit. Ich meine, Perfektionismus ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, nur nicht automatisch und nicht immer. Wo kann man großzügig sein mit einem Thema? Wo kann man quasi nicht so in den kleinen Chunk, in die kleinen Details reingehen, sondern ein bisschen gröber drüber schauen und wo nicht? Und ich glaube, ein großer Bereich zum Imposter-Thema ist diese Freiwilligkeit.
Wie meinst du Freiwilligkeit?
Naja, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen hohen Grad an Perfektionismus hat, das ist ja ein Teil von diesem Imposter-Syndrom, ich muss sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr, sehr gut liefern und dann habe ich noch Angst, dass jemand draufkommt, dass ich nicht kompetent bin. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich Freiwilligkeit in das reinkriege, hier mache ich es hin, hier mache ich es nicht, wenn das Müssen weggeht, dann geht dieses Symptom weg.
Ja. Ich glaube, das ist ja.
Und auch wenn es mehr Bewusstsein gibt, das kann man im Coaching auch machen, dass man fragt, erzähl mal, was machst du denn so den ganzen Tag? Und dann kommt man drauf, wie viele Dinge erfolgreich laufen. Mhm. Und das ist nicht bewusst. Mhm. Da gibt es ja dieses Imposter-Tagebuch auch, dass man mitschreibt, weiß ich, 2-3 Wochen mal jeden Tag mitschreibt, was sind die Dinge, die erfolgreich sind, die gut laufen.
Gleich eine Idee für zu Hause, falls ihr da euch wiederfindet, bitte mal aufschreiben und dir vielleicht auch die Frage stellen, was lasse ich denn als Erfolg gelten? Mhm. Wie groß muss denn ein Erfolg sein, damit er als Erfolg dann auch aufgezeichnet wird? Und sei da bitte auch einmal ein bisschen großzügig mit dir, was du da alles jeden Tag auf die Beine stellst.
Ich möchte jetzt noch mal kurz auf das zurückgreifen, was du zuerst gesagt hast, dass es mehr ein Frauenthema ist, wahrscheinlich, dass es mehr ein Thema ist, eher bei jüngeren Leuten wahrscheinlich oder die am Beginn des Berufslebens stehen. Aber ich habe das auch erlebt bei Männern genauso, die sehr erfolgreich sind, aber als zweiten Teil diese Angst in sich haben, dass das aufhört, dass jemand draufkommt, dass das nur von Zufällen geführt ist und dass das wie eine nach innen und nach außen wie zwei Persönlichkeiten sind, dass jemand nach außen strahlt und souverän auftritt und innen schaut es ganz anders aus.
Kenne ich auch, ja.
Ja.
Schon auch, dass man dann natürlich in einem vertrauensvollen Rahmen dann schon einmal auch hört, ich kann das gar nicht. Oder ich bin eigentlich gar nicht, ich habe das gar nicht gelernt. Auch manchmal so dieses, man hat vielleicht nicht die Ausbildung, man hat vielleicht nicht studiert, man ist vielleicht irgendwie Quereinsteiger, was eh niemanden anderen interessiert. Aber man selber hat es vielleicht auch als Wunde irgendwie in sich. Ich habe das eben nicht geschafft oder vielleicht damals irgendwas abgebrochen oder sonst was. Und dann kann der heutige Erfolg nicht drüber hinwegtäuschen für einen selber, dass man immer noch das als Mangel irgendwie erlebt oder als nicht so gut wie die anderen im Vergleich dann.
Und das ist ja dann auch so dieser große Unterschied zu den echten Hochstaplern, die es zuhauf gibt. Oder es gibt ja auch dieses sogenannte Peters-Prinzip in Unternehmen, dass man so lange befördert wird, bis man tatsächlich inkompetent ist. Und
da merkt es wieder jeder andere mehr als man selber, glaube ich.
Ja.
Oftmals.
Und oft gibt es dann auch einen Hang dazu, sich in diesen Erfolg sehr wohl zu sonnen und sich feiern zu lassen, obwohl es nicht wirklich einen Grund gibt.
Mhm. Ja. Ja, die echten Hochstapler, die wissen ja, dass sie hochstapeln, oder? Würdest du da den Unterschied sehen?
Ich glaube, dass sie es wissen und dass es einen Punkt gibt durch Wiederholung, wo man beginnt zu glauben, dass man trotzdem gut ist, obwohl man Hochstapler ist. Also es ist, glaube ich, so beides.
Okay.
Es ist so wie in Catch Me If You Can, in diesem... Ich weiß nicht, von wann er ist.
Fake it till you make it.
Ja, in diesem Film, dass es Hochstapler gibt, die einfach daran glauben, dass sie durchkommen mit Hochstapelei und mit Schwindel und dass sich das ausgeht. Und meistens geht es sich irgendwann nicht mehr aus.
Naja, es gibt ja auch die Geschichte von Ärzten und so, die nie studiert haben und jahrelang eine erfolgreiche Praxis führen oder so. Und irgendwann tatsächlich gut werden. Mhm. Weil das ist vielleicht auch ein Aspekt, wenn man sich mehr zutraut, und eben ja sagt, obwohl man vielleicht was kann, lernt man ja auch was. Mhm. Das heißt, wenn man dann sagt, ja, ich lerne, ich mache die Dinge, werde ja tatsächlich mit der Zeit besser, weil ich mich diesen Situationen aussetze. Mhm. Ich sage oft, auch in der Praxis, zu warten, bis du perfekt bist, wird nichts bringen. Und vergleich das manchmal mit Palatschinken machen. Du musst 3 Palatschinken mindestens machen, dass du das dann auch irgendwie servieren kannst, zumindest deinen Gästen und Gästinnen. Die ersten 2, die musst du aber trotzdem machen, weil sonst kriegst du keine dritte. Ich glaube, dass diese Erlaubnis für einen selber, gerade für Menschen, die sehr kritisch sind ihrer eigenen Leistung gegenüber, die Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen, auch mal formulieren zu dürfen, da bin ich mir jetzt unsicher, mal formulieren zu dürfen, vielleicht auch dann einmal, was man glaubt, gut zu können. Das in irgendeiner Form auch zu lernen und sich bewusst zu sein, das gehört formuliert, das eine wie das andere, dass ich was kann, genauso wie das, dass ich nichts oder dass ich das noch nicht kann, oder?
Ja, und das ist übrigens jetzt direkt am Weg zu unserem Tabu des Themas, was beim Imposter-Syndrom so schwierig ist.
Das Tabu des Themas.
Darf man das Imposter bei sich selber überhaupt ansprechen?
Dass man das hat?
Das ist ja die Schwierigkeit, ja. Weil wenn ich einen hohen Anspruch habe und gleichzeitig eine Angst, dann werde ich das nicht thematisieren.
Weil ich ja dann auch Angst habe, dass ich dann erst recht auffliege. Und ich will ja nicht auffliegen.
Und je länger man es aufrechterhält, desto größer wird die Angst, jetzt könnte es auffliegen. Dass
und alles der Druck, das ist. Zu verheimlichen. Und
der Druck wird größer.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Tabu. Umso wichtiger wäre es, es zu brechen, oder?
Genau.
Ja, dass man eben genau da sich verletzlich zeigt vielleicht auch. Im Coaching-Kontext kann man das vertraulich machen. Im Coaching-Kontext ist es, glaube ich, schon eine große Chance auch. So wie die Klientin das ja auch zu mir gesagt hat. Sie zweifelt einfach daran, dass sie das kann. Und ich glaube, dass der Mehrwert dann in einem Coaching-Kontext zum Beispiel auch der sein kann, dass man zum ersten Mal darüber reden kann, wie nehme ich dich wahr, also Fremdwahrnehmung, wie sehe ich dich, so wie du es vorher gesagt hast, in der Ausbildung, wir denken uns oft, du hast Zweifel, ich meine, du bist super, wir haben dich bei 15 verschiedenen Coaching-Prozessen, die du geführt hast, beobachtet, du bist einer der Besten, wenn man so will, im Vergleich und du zweifelst am meisten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und diese Fremdwahrnehmung einmal auch anzubieten und das geht ja aber natürlich nur, wenn jemand auch dann das zum Thema überhaupt macht, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dann drüber redet und das abzugleichen auch noch einmal mit der Selbstwahrnehmung.
Das sagt ja ein gemeinsamer Freund von uns, glaube ich, einer seiner Lieblingssprüche ist, you have to name it to tame it. Du musst es benennen, dass du es zähmen kannst. Mhm. Und das ist, glaube ich, überhaupt eine sehr gute Herangehensweise bei vielen Formen von Ängsten, dass man das mal benennt, dass man dem den Schrecken nimmt, dass man sich dem stellt, dass man sich mit dem auseinandersetzt und in dem Moment beginnt es zahmer zu werden.
Ja, ich habe jetzt von einer Kollegin von mir einen sehr berührenden Post auf LinkedIn gelesen, die einen Vortrag hält und darüber erzählt, wie sehr sie sich gefordert fühlt und wie sehr sie zweifelt, dass sie das überhaupt kann, hat ganz viele Kommentare auch bekommen, anerkennende, genau dieses Tabu zu brechen. Mhm. Gerade auf LinkedIn, wo jeder so souverän ist und alles gut kann und noch mehr scheint und ich mache das jetzt mit links und dann mache ich es da noch einmal und im Schlaf und dieses und jenes. Sie hat es bewusst durchbrochen oder auch nicht bewusst, ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen, habe das aber sehr nahbar eben gefunden. Beim Lesen der Kommentare ist ganz oft rausgekommen, ich finde es so toll, dass du das mal sagst, dass du dazu stehst, dass du das nicht so souverän machst, weil das wirkt immer alles so souverän, sondern dass du auch zweifelst, dass du auch vielleicht einmal eine schlaflose Nacht hast, dass du auch dir überlegst, warum muss oder wieso haben die mich gefragt? Es gibt doch so viele andere, die das vielleicht besser können.
Findest du nicht, dass das so haarscharf an der Grenze zum Phishing for Compliments ist?
In dem Fall, so wie es geschrieben war.
Wo ist die Grenze?
So wie es geschrieben war, war es nicht Phishing for Compliments, weil es nicht danach gefragt hat oder nicht danach gerufen. Es war aus meiner Sicht, wie ich es gelesen habe, eher eine Selbstoffenbarung. So, ich lasse dich jetzt da mal reinschauen. Es ist nicht so, dass mir das alles sofort einfällt, was ich da sage. Ich überlege mir jedes Wort. Ich übe das eher mit der Intention, transparent zu machen, was da alles dahinter steckt und dass wir alle nicht, dass kein Meister vom Himmel fliegt und keine Meisterin, sondern wenn man Dinge ordentlich machen möchte und auch abliefern möchte, was sie auch geschrieben hat, ich möchte abliefern, ich bin ganz ehrlich, ich möchte gern 120% geben und nicht nur 100. Also da schon impliziert, sie will eigentlich das Unmögliche möglich machen, aber das einfach da reinschauen lässt in ihre Gedanken, das war eigentlich was oder ist was sehr Entwaffnendes. Ich habe das nicht so empfunden. Ne? In dem Fall.
Könnte man mal eine eigene Folge drüber machen, über die vier Ohren, das Vier-Ohren-Modell vom, ja, vom Schulz von Thun.
Ja.
Der sagt, dass eine Botschaft auf unterschiedlichen Ohren wahrgenommen, ja, wird. Und für den einen kann es bedeuten, Fishing for Compliments, und der andere freut sich drüber. Das ist eine Offenbarung.
Jetzt müsstest du mal drüber nachdenken, mit welchem Ohr du das gerade gehört hast.
An dieser Stelle, er winkt zwar noch nicht, aber bitte ich den Alexander, unseren Redakteur. Übrigens schön, dass du da bist. Auch danke, Clemens. Unser Kameramann.
Für die, viel mehr als unser Kameramann.
Viel mehr als unser Kameramann und Podcast-Aufnahmeleiter für die Hörerinnenfrage.
Ja, die Kathi fragt eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Ich bekomme eigentlich viel positives Feedback für meine Arbeit und hatte früher eigentlich auch nie Probleme mit meinem Können oder Kompetenzen. Seit ich aber den neuen Job begonnen habe und der auch mehr Verantwortung mit sich bringt, kommt dieses Gefühl rauf, dass ich es nicht kann oder zumindest nicht kompetent genug bin? Kann so ein Imposter auf einmal auftreten und wird das jetzt bleiben oder was meint ihr?
Ja, also Imposter ist kontextbezogen, würde ich sagen. Man rennt ja nicht durch die Gegend und hat dauernd Imposter-Syndrom, sondern tatsächlich ist es, glaube ich, sehr situationsabhängig und wird getriggert durch eben genau sowas, was jetzt ganz schön beschrieben wurde von der Kathi, nämlich einer neuen Situation, einer Situation, wo man sich vielleicht mit anderen vergleicht, die schon routinierter sind, in einer Situation, die für einen neu ist und tatsächlich einen über die Grenzen dessen führt, was man bis jetzt gemacht hat, nämlich tatsächlich Neuland begeht und dann ja auch tatsächlich nicht in allen Bereichen kompetent ist.
Ja. Und wir haben oft mit Führungskräften zu tun und wir haben oft mit Teams zu tun, wo junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter dazukommen und die Erwartung der Führungskräfte ist meistens nicht so hoch, sondern die sagen, ja, die müssen mal ankommen und die kriegen natürlich ein bisschen Zeit und ich erwarte nicht, dass der jetzt alles kann, was wer anderer, der das 20 Jahre gemacht hat, konnte. Und wenn das sich irgendwie nicht einpegelt, dann geht es schon in Richtung Imposter-Syndrom. Aber es kann auch sein, dass man schlicht und einfach nicht kompetent ist in einer Sache.
Noch nicht.
Oder noch nicht kompetent ist oder vielleicht es auch nicht will und inkompetent bleibt. Mein Gott, dann macht man was anderes. Also es ist, ich glaube nicht, dass man automatisch, wenn man das Gefühl hat, etwas nicht zu können, dass man automatisch ein Imposter-Syndrom hat, sondern dass es auch sein kann, dass man einfach recht hat.
Und genau.
Dass man es einfach nicht
dass
kann.
Dass das eben gesund ist.
Und
dass
es gesund ist.
Ja, aber gute, gesunde Selbsteinschätzung und das ist ja auch ein Zeichen von Intelligenz, muss man sagen.
Und die, und wenn es so aus, was kann der Weg sein aus einem Imposter-Syndrom raus, dann ist es sicher, sich mit anderen austauschen, mit Menschen, die man schätzt und das eigene neu einzunorden, das eigene Bewusstsein zu erlangen über das eigene Können und das eigene Nicht-Können, weil das hat man ja immer, hat man jeden Beruf, zu jeder Zeit gibt es Situationen, die man souverän meistert und dann gibt es die neuen vielleicht oder die nicht so vertrauten, wo man nicht so gut ist und dass man da eine realistische Einschätzung bekommt. Und aus Coaching-Sicht kann man definitiv sagen, das ist ein Skill und das kann man lernen. Und das kann jeder lernen. Und man kann sich von dem Alten lösen und ein neues Skill dazu bekommen.
Es kann schon ein spannender Coaching-Prozess auch sein. Eigene Referenz in jeder einzelnen Person oder in der Betroffenen dann eben einmal aufzubauen, was ist auch genug, das entsprechende Beliefsystem dazu oder Mindset, wie man auch so schön sagt, da hier so auszurichten, dass Lernen möglich ist, dass Einschätzung möglich ist, dass auch Hilfe holen möglich ist oder Austausch holen möglich ist. Also, dass hier eine Strategie entwickelt werden kann, wie gehe ich denn ab jetzt hier vor? Ist es eben, dass ich tatsächlich wo gelandet bin, wo es mich gar nicht interessiert, das zu lernen? Ist das etwas, was ich zwar möchte, aber eben noch nicht kann? Also das ist ja dann ein ganz anderer Weg, da für sich reinzuspüren, was ist es denn jetzt tatsächlich, was mich unruhig macht?
Ja, und oft ist es auch so, dass Menschen manche Dinge sehr gut können und dann sagen sie, das ist leicht und es ist selbstverständlich. Aber nur weil jemand was sehr gut kann und weil es dann für die Person leicht ist, weil die Dinge, die wir kennen und können, die sind natürlich leichter wie die, die wir nicht können. Aber es gehört trotzdem in einem gewissen Rahmen wertgeschätzt. Mhm. Und ich kenne auch viele Teams, wird mit vielen Teams zu tun, die Erfolg so selbstverständlich angenommen haben und nicht so abgefeiert oder nicht so gefeiert haben, wie die Auseinandersetzung, wie von der Zeit her die Auseinandersetzung mit den Dingen, die nicht laufen. Und wahrscheinlich wäre das für viele Teams wünschenswert, das in eine gute Balance zu bringen, wenn was erfolgreich ist, dem auch irgendwie einen Rahmen zu geben, einen Rückblick und zu sagen, ja, das war jetzt super und jetzt kommt das Nächste, aber dass da Zeit ist und dass man nicht volley weiter rast ins Nächste und sagt, der vergangene Erfolg ist eh selbstverständlich.
Mhm. Ja, und zum zeitlichen Aspekt noch, ich glaube, was immer helfen kann, ist Druck rauszunehmen. So wie du jetzt vorher gesagt hast, wenn man, wo eine neue Stelle beginnt, niemand, der denken kann, niemand, der fühlen kann, erwartet, dass du gleich performst. Das geht gar nicht. Es gibt ja die Tuckman-Phasen in einer Gruppe und auch wenn man wo neu dazukommt. Und das Erste ist einmal ein Forming. Das Erste ist mal ein Kennenlernen des Ganzen. Ist dann einmal ein Storming. Welche Kräfte wirken hier? Wie muss ich da tun? Und dann kommen wir über das Norming erst in ein Performing hinein. Niemand erwartet das, sonst kann man das auch rückmelden. Mhm. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich nehme das genauso wahr wie du, dass von unternehmerischer Seite das oft auch mit eingerechnet wird. Aber Menschen, die eben viel von sich erwarten, auch sich da einen irrsinnigen Druck machen, ich müsste schon alles können, ich müsste schon das und das und das erreicht haben. Und das geht nicht. Und sich zu erlauben, einmal anzukommen, sich zu akklimatisieren, bevor man performt, einmal überhaupt sich zurechtzufinden, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Input.
So wie wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unseren Practitioner-Lehrgängen oder Coaching-Lehrgängen im zweiten Modul was ausprobieren und dann sagen sie, Wahnsinn, aber du machst es viel besser als ich, wie gibt's das? Und da fällt mir dann immer ein, im zweiten Modul, wir sagen dann, was, bis zum zweiten Modul und noch nicht perfekt, das ist enttäuschend. Und dann wird eh meistens gelacht und mir fällt dann immer die Geschichte ein von Bernd Langer, von diesem deutschen Golfprofi und der hat einmal einen unmöglichen Schlag, also er hat mehrere unmögliche Schläge in seiner Karriere gemacht, aber einer war, er hat scheinbar von den Ball auf einen Baum geschossen beim Golfspielen und von dort entweder ins Green oder ins
vom
Loch,
Baum.
Vom Baum runter. Und, okay. Und er ist dann interviewt worden.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Naja, ich habe kein Video dazu gesehen. Ja. Auf alle Fälle war es so ein impossible Shot.
Mhm.
Und wie kann man so viel Glück haben? Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, so viel Glück hat man, wenn man 10 Jahre jeden Tag von früh bis spät nur das macht.
Ja.
Dann ist es so.
Ja, die Meisterschaft. Ne?
Die Meisterschaft.
Ja.
Und dann ist es nicht mehr so viel Glück.
Nein.
Sondern dann kann man schon auch sagen, ja, ich habe es trainiert.
Mhm.
Und schön. Ich glaube, an dieser Stelle wünschen wir euch zu Hause alles Gute beim Üben und Annehmen von all den Dingen, die ihr gut könnt. Weil die Idee der Resonanzmethode ist ja, dass wenn Menschen unterschiedlich sind und Menschen einzigartig sind, dann heißt es, jeder Einzelne ist außen anders und wenn er außen anders ist, ist er innen anders und das heißt, du kannst was, in dir steckt was, was nur du in dieser Form auf die Welt bringen kannst, was du leben kannst. Und wenn das gelingt, dann gibt es echt Vielfalt und dann kann es nicht mehr sein, dass einer dem anderen was wegnehmen kann und dann braucht auch keiner mehr Angst haben, weil genug Platz für alle da ist. Und in diesem Sinne wollen wir uns auch heute wieder bei euch bedanken
fürs Zuhören. Und verabschieden. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bitte erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Leitet die Folge weiter, liked.
Und wir freuen uns natürlich auch über eure Post, falls ihr ein Thema habt über das ihr euch wünscht, dass wir sprechen, dann bitte schickt uns doch ein E-Mail.
Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Baba!
Pfiat euch! Pfiat schönen euch. Abend oder guten Tag! Pfiat.